Am letzten Sonntag haben wir die Geschichte gehört, dass Jesus eine Frau geheilt hat. Und nach dieser Geschichte ist Jesus ein bisschen weitergelaufen in ein Haus, ins Haus von Jairus und hat dort ein 12-jähriges Mädchen von den Toten auferweckt. Und danach ging er weiter nach Nazareth in seine Heimatstadt, wo er aufgewachsen ist. Und spannenderweise sagte er zur Frau, die er geheilt hat, Folgendes. Er aber sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Und in Nazareth lehrt er in den Synagogen und er wird dort abgelehnt. Und die Konsequenz daraus ist, dass er dort keine großen Wunder tut. Denn es heißt in Markus 6, Vers 5 bis 6, und er konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und er zog ringsumher in die Dörfer und lehrte. Es ist ein Geheimnis, das Geheimnis des Glaubens, dass die Frau durch den Glauben geheilt wird. Und es heißt, in Nazareth konnte er keine einzige Tat tun, Klammer außer, dass er Leute geheilt hat. Also ich finde, es ist doch etwas. Aber darum geht es heute nicht. Es geht um die nächsten Verse in der Predigt. Nämlich, was danach kommt. Jesus sammelt seine Jünger und er heißt, und er rief die 12 zu sich und fing an, sie auszusenden, je 2 und 2. Und gab ihnen Macht über die unreinen Geister und gebot ihnen, nichts mitzunehmen auf den Weg, als allein einen Stab, kein Brot, keine Tasche, kein Geld im Gürtel, wohl aber Schuhe an den Füßen. Und zieht nicht 2 Hemden an. Und er sprach zu ihnen, wo ihr in ein Haus geht, da bleibt, bis ihr von dort weiterzieht. Und wo man euch nicht aufnimmt und euch nicht hört, da geht hinaus und schüttelt den Staub von euren Füßen ihnen zum Zeugnis. Und sie zogen aus und predigten, man sollte Buße tun und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. Die Jünger haben schon einiges mit Jesus erlebt. Er hat schon viel von seiner Botschaft verkündet und sie haben schon einiges verstanden. Er hat Kranke geheilt und er hat Dämonen ausgetrieben. Sie konnten bei vielen zuschauen und lernen und waren wahrscheinlich begeistert von dem, was Jesus alles gemacht hat. Und jetzt geht es einen Schritt weiter. Und das ist schon in Kapitel 3 angekündigt. Denn Markus schreibt in Kapitel 3, Verse 14 und 15, und er setzte 12 ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete zu predigen und dass sie Vollmacht hätten, die Dämonen auszutreiben. Die Jünger sind also schon eine Weile mit Jesus unterwegs und jetzt sendet er sie zum ersten Mal aus. Die Jünger haben ja schon einiges begriffen, was Jesus verkündete, aber vieles auch noch nicht. Dennoch sendet Jesus sie aus. Er wartet nicht, bis sie alles komplett begriffen haben. Und manchmal haben wir doch das Gefühl, ach, ich muss das Wort Gottes noch mehr studieren und noch besser verstehen. Und erst wenn ich es ganz verstanden habe, dann kann ich das Evangelium jemand anderem weitergeben. Doch bei Jesus ist es nicht wie bei einem Studium, wo man zuerst einen Bachelor macht und dann macht man einen Master und erst dann geht es ins Arbeitsleben und man tut endlich etwas praktisch. Nein, bei ihm ist es viel mehr so wie in einer Lehre. Und da denke ich, haben wir in der Schweiz einen großen Vorteil, wenn wir kennen die Lehre als Konzept in unserem Berufssystem. Wenn du in eine Lehre gehst, dann bist du ein Teil in der Schule und hörst die Theorie und im anderen Teil hast du die Praxis in einem Betrieb. Theorie und Praxis kommen zusammen und ergänzen einander. Und dies ist ein großer Vorteil von unserem Berufsbildungssystem. Viele andere Länder kennen das nicht. Doch so stolz die Schweiz auf das Berufsbildungssystem ist, wir haben es nicht erfunden. Schon bei Jesus galt das, dass Theorie und Praxis nahe aneinander und beieinander sein müssen. Und bei der allerersten Predigt von dieser Serie habe ich euch dieses Kompetenzmodell gezeigt. Am Anfang sind wir links unten. Wir sind zufrieden, weil wir unbewusst inkompetent sind. Wir wissen gar nicht, dass wir es nicht wissen. Und wenn wir dann etwas das erste Mal tun, dann werden wir unsicher, weil unsere Inkompetenz uns bewusst wird. Und wenn wir etwas länger tun und mehrmals tun, dann werden wir kompetent und wir wissen, dass wir kompetent sind und wir merken den Lernprozess, dass wir etwas immer besser können und wir werden sicher. Und irgendwann sind wir so sicher und wir sind so mit der Materie vertraut, dass wir gar nicht mehr wissen, dass wir das gelernt haben und sind dann unbewusst kompetent. Und wenn du ein Studium machst, dann kannst du ganz lange links unten bleiben. Unbewusst inkompetent. Weil du lernst und lernst und lernst und du merkst gar nicht, dass das, was du lernst, vielleicht gar nicht mit dem zu tun hat, was du später mal arbeiten wirst. Und viele Studenten kennen das, wenn sie aus dem Studium hinauskommen, denken sie, ja, jetzt geht es endlich los und dann merken sie, ich habe irgendwas Falsches gelernt, weil das hat nichts mit meinem Job zu tun. Oder ich habe Dinge gelernt, die ich nicht brauche und andere Dinge, die ich hätte brauchen können, habe ich nicht gelernt. Ich sehe ein paar nickende Köpfe, danke sehr. Das nennt sich Kompetenzkrise. Und Jesus macht es eben nicht so. Er lehrt die Jünger nicht 3, 3,5 Jahre und dann sagt er, komm, ich habe es euch jetzt vorgezeigt, mach's mal nach, ich bin jetzt weg. Nein, er gibt ihnen die Theorie und schickt sie nachher in die Praxis. Sie konnten bei ihm zuschauen, wie er es macht. Und jetzt sendet er sie hinaus, ebenso zu handeln. Im Normalfall ist dann die Kompetenzkrise viel kleiner. Und man kann auch zurückkommen zum Lehrmeister und fragen, hey, wie hast du es eigentlich gemacht? Ich habe da sind Probleme aufgetaucht. Wenn du das Studium abgeschlossen hast, gehst du sehr wahrscheinlich nicht zum Dozenten zurück und fragst du, was hast du eigentlich gedacht bei dieser Vorlesung? Also sie müssen den ersten Schritt hinaus machen. Und im Text steht nicht, ob sie das ängstlich machen oder voller Begeisterung. So euphorisch, ja, jetzt dürfen wir endlich mal dran. Es steht leider nicht. Doch sie sollen einfach mal das anwenden, was sie verstanden haben. Und Jesus gibt einen klaren Rahmen vor. Beim allerersten Mal gibt er einen klaren Rahmen vor und wir lesen den Text noch einmal. Er heißt, und er rief die 12 zu sich und fing an, sie auszusenden, je 2 und 2, und gab ihnen Macht über die unreinen Geister und gebot ihnen, nichts mitzunehmen auf dem Weg, als allein einen Stab, kein Brot, keine Tasche, kein Geld im Gürtel. Wohl aber Schuhe an den Füßen und zieht nicht 2 Hemden an. Ich möchte da ein paar Punkte hinausgreifen. Jesus sendet die Jünger zu 2 hinaus. Jesus will nicht, dass die Jünger alleine unterwegs sind. Wenn sie zu 2 sind, können sie sich gegenseitig ermutigen. Wenn einer einmal nicht weiß, was er sagen soll, kann der andere ihn ergänzen. Wenn einer einmal müde ist, kann der andere ihn aufmuntern. Und das nicht alleine unterwegs sein, das ist jetzt nicht etwas Neues von der Bibel. Oder nicht nur etwas Neues, das Jesus bringt. Das steht schon ganz am Anfang in der Bibel. Da heißt es in 1. Mose 2, Vers 18. Und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Oder in Prediger 4, Vers 12, einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. Diese Verse werden häufig bei Hochzeiten verwendet, aber sie sind nicht auf Ehepaare beschränkt. Da steht nichts, dass es ein bestimmtes Ehepaar nur auf diese gemünzt sind. Wir Menschen, wir sind soziale Wesen und gemeinsam unterwegs zu sein mit demselben Ziel hat eine größere Kraft als eine Person alleine. Das gilt nicht nur beim Menschen so, das ist auch sonst so. Zwei Pferde können mehr als das Doppelte transportieren, als ein Pferd allein kann. Ich glaube, es ist ungefähr das Vierfache, was zwei Pferde transportieren können. Und das Gute ist, wenn man zu zweit unterwegs ist, man ist auch eher herausgefordert und die Botschaft von Jesus kann besser verteilt werden. Stellt euch vor, wenn sie als Gruppe von 12 Leuten unterwegs gewesen wären, dann gibt es immer die, die ein bisschen vorne dran sind, die ein bisschen Forscher sind, vielleicht ein Petrus. Und dann gibt es immer andere Leute, die ein bisschen hinten anstehen. Sag, ah, komm, ich nehme mich ein bisschen zurück. Ich muss jetzt nicht so viel machen, ich lasse die anderen das tun. Klassische Gruppenarbeit. Doch wenn man zu zweit ist, kann man sich nicht einfach so gut verstecken. Und der Punkt ist, wenn man zu zweit ist, wenn Jesus 6 Gruppen an 2 Leute macht, können sie sich viel besser auf die umliegenden Dörfer verteilen. Und das Wort geht viel stärker weiter. Und es ist wahrscheinlich auch einfacher, einen Gastgeber zu finden mit 2 Leuten, als wenn du mit einer Gruppe von 12 Leuten kommst und sagst, hey komm, wir wollen bei dir wohnen. Ist das sicher ein bisschen schwieriger. Der zweite Punkt. Jesus sendet die Jünger zu zweit hinaus. Das erste und das zweite. Jesus gibt ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Jesus verleiht ihnen die Macht, die in ihm selbst wohnt. Und er gibt sie seinen Jüngern und sagt, hey, jetzt seid ihr dran und sie sollen die Dämonen auch vertreiben. Und ich glaube, der Punkt hätte mir als Jünger am meisten Schwierigkeiten bereitet. Zu sagen, hä, was, ich sollte das auch tun, was Jesus tut? Und ich kenne Leute, die sind ein bisschen charismatischer unterwegs und die machen das auch. Und dann merke ich irgendwie, hey, diese Erfahrung fehlt mir oder die ist nur sehr klein. Und da habe ich selbst persönlich am meisten Fragen. Aber ich bin erstaunt, wenn ich andere Leute sehe, die die Menschen heilen. Und bin immer wieder ermutigt, hier selbst für Heilung zu beten. Aber ich glaube, das ist mein größter Wachstumspunkt. Zu sagen, hey, ich möchte die Vollmacht von Jesus in Anspruch nehmen und für Leute beten und für Heilung zu bitten. Der dritte Punkt ist, die Jünger sollen nichts mitnehmen, außer einem Wanderstock und Schuhen. Die Jünger sind total abhängig. Sie müssen Jesus vertrauen, dass es gut kommt. Sie dürfen nur das Allernötigste mitnehmen. Nicht einmal einen Notgroschen. Also wenn ich unterwegs wäre, so ganz irgendwie, sage, okay, nimm nichts mit. Also, ja, aber ich nehme ein bisschen Geld mit, dass ich schlimmstenfalls irgendwie wieder nach Hause komme. Jesus sagt, nein, ihr seid komplett abhängig von mir und ihr seid abhängig von friedlichen Menschen, die euch begegnen, die euch aufnehmen und die für euch sorgen. Und es gab zu der Zeit, wo Jesus gelebt hat, auch andere Wanderphilosophen und diese hatten philosophische Weisheiten erzählt und sind von Dorf zu Dorf gegangen. Und dafür haben sie ähnlich wie die Jünger Essen und Unterkunft bekommen. Aber die hatten eine Tasche dabei und in diese Tasche durften sie Essen mitnehmen von den Leuten halt, die ihnen das Essen geben und sie durften um Geld betteln. Und das haben sie auch getan. Und Jesus sagt den Jüngern, nein, ihr sollt die Leute noch übertreffen. Ihr seid denen nicht ganz so ähnlich. Ihr betrefft sie, dass ihr noch bedürftiger seid. Denn Gott ist derjenige, der versorgt. Er versorgt euch mit Sicherheit, mit Essen, mit Unterkunft und mit friedlichen Menschen. Was sagt unsere Kultur dazu? Wir sind doch sehr auf unsere Sicherheit und unseren Wohlstand besorgt und kümmern uns selbst darum. Ständig wird uns gesagt, dass wir vorsorgen müssen. Private Vorsorge, Altersvorsorge, Versicherungen, überall wird vorgesorgt. Und witzigerweise haben wir eine Münze, auf dem steht Dominus Providebit. Das 5-Franken-Stück steht am Rand, schön Dominus Providebit. Das heißt, Gott wird versorgen. Inwieweit leben wir in der Schweiz danach? Ich glaube, da haben wir noch ein großes Fragezeichen, wo wir sagen, ja, also ich versorge mich schon selbst. Obwohl wir es auf eine Münze gedruckt haben. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, 90% der Menschen, die du in der Schweiz fragst, wissen nicht, was auf der Münze draufsteht. Oder was es auch bedeuten soll. Wir lesen den Text weiter. Und er sprach zu ihnen, wo ihr in ein Haus geht, da bleibt, bis ihr von dort weiterzieht. Und wo man euch nicht aufnimmt und euch nicht hört, da geht hinaus und schüttelt den Staub von euren Füßen ihnen zum Zeugnis. Und sie zogen aus und predigten, man sollte Buße tun und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. Die Jünger sollen in die Häuser gehen, wo sie aufgenommen werden. Wenn die Jünger in ein Dorf kommen, sollen sie nicht ständig von Haus zu Haus ziehen, sondern, hey, sucht euch ein Haus und bleibt da. Sie müssen also nicht jede Nacht ein neues Haus suchen. Und ich glaube, das entspannt auch die Situation, dass sie abhängig sind von anderen Leuten. Sie dürfen auch mehrere Tage am gleichen Ort bleiben. Und es verstärkt die Beziehung zu den Gastgebern. Ich bin überzeugt, dass die Gastgeber am meisten davon profitiert haben, dass sie die Jünger aufgenommen haben. Denn am Tag gehen sie ins Dorf, verkünden das Evangelium und am Abend kommen sie wieder ins Haus zurück, bleiben da, essen da mit den Leuten und haben tiefe Gespräche, sehr wahrscheinlich. Das Bleiben in einem Haus unterscheidet die Jünger auch von den anderen Wanderphilosophen, die immer weitergezogen sind. Sie gingen auch von Haus zu Haus, haben da ihre Philosophien präsentiert. Und das ist auch lukrativer, wenn du am Geld sammeln bist, statt immer nur am einen Ort zu bleiben. Aber das müssen die Jünger ja nicht. Die Jünger bleiben also die ganze Zeit im Haus, in diesem einen Haus. Sie benutzen es als Basis für ihre Verkündigung. Und dann ein weiterer Punkt ist, die Jünger sollen weggehen, wenn sie nicht aufgenommen werden. Wenn ein Dorf sie nicht aufnehmen will, sollen die Jünger nicht ihre Zeit verschwenden, sondern weitergehen. Ich finde, das ein schwieriger Punkt. Doch auch hier geschieht eine Zeichenhandlung. Die Jünger schütteln den Staub von ihren Füßen als Zeichen, dass die Jünger keine Schuld mehr trifft, dass sie die Schuld nicht tragen wollen, dass sie Leute nicht hören wollten. Sie haben ihre Aufgabe getan. Sie wollten es verkünden, aber wurden nicht gehört. Und das Zeichen, dass der Staub von den Füßen schütteln, heißt auch, wir überlassen dieses Dorf dem Gericht Gottes. Und wir rächen uns aber nicht selbst. Gewisse Jünger, als sie schlecht aufgenommen wurden in einem Dorf, sagen sie zu Jesus, hey, lass uns bitten, dass Feuer vom Himmel fällt und dann das Dorf vernichtet wird. Und Jesus sagt, nein, das ist nicht der Punkt. Schüttelt den Staub von den Füßen, geht weg, überlasst es Gott, was er damit tut. Und als letztes, die Jünger sollen predigen, Dämonen austreiben und heilen. Und die Jünger gehen hinaus und tun das, so wie Jesus ihnen das aufgetragen hat. Sie sind Täter des Wortes. Wie es auch später im Jakobusbrief heißt, seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Wenn du immer nur das Wort hörst und hörst und hörst und selbst nicht in Aktion trittst. Ich finde es spannend, das heißt nicht, ihr betrügt dann die anderen, sondern ihr betrügt euch selbst, um die Erfahrungen zu machen, die die Jünger gemacht haben. Und ich glaube, es braucht ziemlich viel Mut, von den Jüngern hinauszugehen in diese Welt und das zu tun, was Jesus ihnen aufgetragen hat. Sie sind noch ganz am Anfang oder eher am Anfang vom Weg. Sie sind eigentlich im ersten Lehrjahr mit Jesus unterwegs. Und er gibt ihnen schon eine riesengroße Aufgabe. Und dann kommen sie aus diesen verschiedenen Dörfern zurück zu Jesus und erzählen ihm, was sie gemacht haben. Und hier heißt es einfach ganz nüchtern im Markus-Evangelium, Markus 6, Vers 30 und 31. Und die Apostel kamen bei Jesus zusammen und verkündeten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die kamen und gingen und sie hatten nicht Zeit genug zum Essen. Was genau sie erlebt haben, schreibt Markus leider nicht. Das hat mich jetzt sehr wundergenommen. Hatten sie sehr schwierige Herausforderungen? Waren sie euphorisch? Hatten sie Fragen, hey, es hat irgendwie das nicht funktioniert? Markus schreibt uns das hier leider nicht. Doch es hat die Leute in Aufruhr gebracht und es ist einiges los. Jetzt ist nicht nur, die Menschen folgen nicht nur Jesus nach, sondern sie folgen auch den Jüngern nach. Sie merken, hey, die haben auch etwas Neues, die können auch heilen und es ist ständig ein Kommen und Gehen. Und dann sagt Jesus, stopp, ihr hattet einen Auftrag, ihr habt ihn gut ausgefüllt, jetzt kommt eine Pause. Jetzt kommt das Ausruhen dran. Und deshalb schickt Jesus sie an einen Ort, damit sie sich ausruhen können. Denn das Ausruhen nach einer anstrengenden Tat gehört genauso dazu. Man kann nicht noch mehr und noch mehr und noch mehr machen. Ansonsten brennt man aus. Was möchtest du für dich aus dieser Geschichte mitnehmen? Ist es der Punkt, vielleicht ist es dran, jemanden zu suchen, mit dem du gemeinsam unterwegs bist und den Glauben verkünden kannst. Wenn du denkst, ah, ich weiß nicht genau, wie das geht, such dir jemanden, wo du eine Zweierschaft machen kannst oder such dir einen Mentor, der dich darin anleiten kann. Vielleicht ist es der Punkt, hey, ich wünsche mir mehr Mut. Dann bitte Jesus, dass er dir mehr Mut gibt, um das Evangelium zu verkünden. Vielleicht ist es der Punkt, Vollmacht zu bekommen, um anzufangen, für Heilung zu beten oder sogar Dämonen auszutreiben. Dann bitte Jesus darum, dass er dir diese Vollmacht schenkt. Vielleicht ist es der Punkt, dich nicht auf die vermeintliche Sicherheit vom Geld zu verlassen, sondern dich mehr auf Gott zu stützen. Vielleicht ist es der Punkt, längere Zeit bei einer oder wenigen Personen zu bleiben und in diese Zeit zu investieren. Personen, die offen sind für das Evangelium. Und nicht einfach von Haus zu Haus zu gehen, sondern sagen, hey, ich investiere bewusst Zeit in eine oder wenige Personen. Und vielleicht ist es dran zu sagen, hey, diese Person ist nicht offen für das Evangelium und ich muss nicht eine geschlossene Tür einrennen, sondern vielleicht ist es der Punkt, weiterzuziehen, weiterzugehen. Und ich weiß, das kann ziemlich schmerzen. Aber es könnte ein Punkt sein, wo du sagst, hey, ich habe schon so lange bei dieser Person probiert, sie ist nicht offen. Ich überlasse die Person Gott und ich hoffe, dass jemand anderes dieser Person das Evangelium erklären kann. Oder es einen anderen Moment gibt in der Geschichte, in der Zeit, wo sie offener wird. Aber wenn sie momentan nicht offen ist, dann ist es vielleicht auch Zeit, weiterzugehen. Auch wenn das schmerzen kann. Dies war die erste Aussendung der Jünger. Später sendet er sie wieder aus. Da lesen wir davon, dass sie euphorisch zurückkommen. Und ganz am Schluss, bevor Jesus in den Himmel fährt, sagt er seinen Jüngern noch im Matthäus-Evangelium. So. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das hat er direkt zu seinen Jüngern gesagt. Aber wir sind auch mitgemeint. Weil er sagt, hey, lehret sie halten alles, was ich euch gesagt habe, inklusive das, was er ja hier sagt. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Mit dieser Zuversicht dürfen wir durchs Leben gehen, dass auch wenn es schwierig wird, Jesus mit uns dabei ist. Amen.